Deux scandales, Jim Butfield qui marque son premier but en Super League.
26 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Zürich kann tatsächlich noch verlieren.
Und Matej Magliza 0:1 für die Gäste aus St. Gallen.
Die Young Boys nutzen das mit einem 2:2 beim Tabellenletzten gnadenlos aus.
2:2, was für eine verrückte Schlussphase.
Der FC Basel hat endlich wieder ein Chipperfield und wir fragen uns, wird Zürich jetzt nervös? Könnte der FC St. Gallen ein Rollenmodell für andere Clubs sein und entscheidet der Becherwurf das Aufstiegsrennen in der Challenge League?
Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. In einer wahrscheinlich Raclette-Käse-Höhle im Wallis sitzt der Samuel Burgener. Wieder einmal. Samuel, wie hast du es bei dir? Ist bei euch auch schon Frühling oder nur bei uns unten?
Im Tal unten kommt es langsam. Aber da oben in den Bergen, wo ich wohne, dauert es noch ein Moment. Ungefähr 3 Monate. Aber ich bin optimistisch.
Dann sitzt in Wittike der Fabian Sanchines mit seinen AirPods, die diesmal ein bisschen weniger nach Roboter tönen als sonst, wenn er mit uns schwätzt. Fabian, wie geht's dir?
Gut, danke. Ich versuche mich immer weiter zu verbessern. Ich habe meine Tonqualität und schön, dass es Schritt für Schritt kommt.
Du hast einfach nicht richtigen Kopfhörer, richtigen Mikrofon können holen, weil du Angst hast, dass du dich verletzt noch oder kurz vor dem Podcast.
Ja, es ist, wenn man gerade mit Ibich jetzt zu tun hat, dann ist es, glaube ich, immer ein bisschen heikel. Ich war jetzt auch bis um 11:45 bin ich auf dem Sofa gelegen und habe mir auch nichts gemacht. Und da bin ich schön bewusst aufgestanden, schön langsam. Und da bin ich jetzt 100% fit.
Und schließlich sitzt in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, seit gestern bist du offiziell FCZ-Hooligan. Also zumindest, wenn man der GC-Geschäftsführung glaubt. Ist bei der Grasshoppers, glaube ich, nicht so glücklich gewesen über die Artikel in der Sonntagszeitung.
Ja, das ist mir zu Ohren gekommen. Es dünkt mich eine relativ exklusive Wertung. Ich glaube, sie würden die Energie gescheiter dafür verwenden, dass sie nicht absteigen, dass sie Ruhe haben im Verein, dass sie miteinander reden, statt dass sie sich aufregen über irgendwelche Zeitungsartikel.
Gut, mit was wollen wir einsteigen? Mit einem Leader, der tatsächlich schlagbar ist? Sind ja alle total geschockt gewesen, dass das überhaupt noch passieren kann. 0:3 gegen St. Gallen. Samuel, hast du den Match gesehen oder bist du in einem Hockey-Turnier gewesen?
Da ja das Eis geschmolzen ist, habe ich sogar Zeit gehabt, das Spiel zu schauen. Und mir ist meine Wahrscheinlichkeitsrechnung des Herzens in sich gekommen, die wir angestellt haben in einem Podcast vor dem EM-Achtelfinale gegen die Franzosen. Und ich ja empirisch nicht belegbar behauptet haben, dass es halt einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt, dass man es irgendwann einmal schafft, als Schweizer Nazi in ein Viertelfinale zu kommen. Und so ist es jetzt tatsächlich beim FC Zürich auch passiert. Also irgendwann hat die Niederlage müssen kommen und es ist dann in einem Spiel gekommen, wo der Gegner doch sehr gute Leistung gezeigt hat und das in dem Sinne verdient ist gewesen. Und so finde ich, hat das alles seine Richtigkeit.
Thomas, wird man jetzt in Zürich nervös?
Nein, sie haben ja seit Wochen immer gesagt, auch wir werden wieder einmal ein Match verlieren und das wird uns nicht, wie soll ich sagen, nicht schaden. Wir werden wegen dem nicht zusammenbrechen. Also ist im Prinzip, wenn man einmal einen Breitreiter so die letzten Wochen nicht zugelassen hat, quasi nur das passiert, was er schon lange erwartet hat. Also jetzt sieht man, wie die Reaktion wird sein im nächsten Samstag in Bern. Ein lustiger Match, wenn IB 11 Spieler anbringt. Und es gibt ja nach wie vor keinen Zweifel, dass Zürich Meister wird. Und wenn es nicht Meister wäre, oder falls es nicht Meister wäre, würde, ja, dann mag jetzt einmal die Prognose, dann werden sie es in den nächsten 50 Jahren nicht mehr.
Ja, man muss ja sagen, sie haben irgendwie gar keinen Grund, zum nervös zu werden. Also erstens ist ja die Differenz schon ohnehin beträchtlich und dann nachher, wir geben jetzt Punkte ab und dann kommt der erste Verfolger irgendwie vielleicht ein Pünktchen näher und es sind immer noch 14. Also es ist irgendwie Also wenn, es gibt ja selten gibt's gute Momente für eine Niederlage, aber wenn es so ein bisschen eine gibt, wo einem wirklich nicht kann stressen, ist es so eine, wo du noch einfach immer noch einen riesigen Vorsprung hast, wie die noch hinterher.
Und man muss sagen, sie haben wirklich ja, gegen das zweite, nach punktemässig gegen das zweitbeste Team von dem Jahr 2022 geschüttet. Und es hat auch genau so ausgesehen. Also es ist ein sehr cooler Match gewesen. Der Kollege von der NZZ ist neben mir gehockt und hat mich während der ersten Halbzeit immer wieder gefragt, du, gell, das ist schon ein sehr gutes Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach irgendwie euphorisiert bin oder so. Es ist beide Mannschaften haben von Anfang an gegen Führer gespielt und St. Gallen hat auch nicht auf verteidigen gross, nachdem sie irgendwie in Führung gegangen sind. Es war ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Und es war halt einmal ein Spiel gewesen, wo nicht alles auf die Seite vom FCZ gekippt ist. Ich muss sagen, ich im Stadion habe auch sofort gesagt, wo der Sissé das 1-0 geschossen hat, vermeintlich. Ich bin gerade so jemand auf dieser Höhe gesessen, wo er gestartet ist, habe ich auch sofort gesagt, das ist klar, das Offside. Weil ich mich nur darauf konzentriert habe, dass er natürlich vor seinem Gegenspieler steht, also näher beim Goal steht, als sein direkter Gegenspieler. Dort hat er sich schon vorbeidrängt. Und dann sieht man dann auf dem Fernsehbild, dass oben der Magliza halt wahrscheinlich doch noch auf gleicher Höhe ist. Und jetzt ist es halt einmal nicht auf die Zürcher Seite gekippt. Ich finde es auch noch gut vom Breitenreiter, dass am Schluss hat er es angemerkt, aber es ist dann auch gut gewesen. Er hat dann auch gesagt, man muss einmal akzeptieren, wenn der Gegner einfach super gespielt hat. Also, wir haben ja letzte Woche gesagt, für wen gibt man 70 Franken aus. Ich habe gesagt, für St. Gallen immer und ich bleibe dabei. Es ist wirklich einfach sehr, sehr cooler Fußball, den die spielen, oder Samuel?
Ja, und mindestens haben wir in dieser Phase im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, wo es nicht so gut ist gelaufen, eben auch in diesem Fußball gespielt. Und das Bemerkenswerte an diesem Club, an dem ganzen Konstrukt mit Vierung inklusive Trainer, mit Vertrag bis 2039 oder so, dass man halt einfach unabhängig jetzt, was die Geschehnisse sind, unabhängig vom Resultat, unabhängig vielleicht auch von den Spielern, die man genau zur Verfügung hat, unabhängig davon, wer gerade sonst ein Hoch oder ein Steif hat, verfolgt man einen Plan und eine Idee. Und der hat ja durchaus auch eine soziale Komponente, wie das gerade super viel gesagt hat, aber er hat eben eine konkret sportliche Komponente. Und das ist, wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen begeistern nach Möglichkeit. Und für das sind wir in schlechter Phase bereit, den Preis zu zahlen. Aber für das gibt es dann halt in der Summe eben eine Art Charakteristik, die das Team mittlerweile auszeichnet, also mittlerweile sogar der ganze Club. Das ist ja tatsächlich eine Art Identität oder Spielidentität, die man jetzt vielleicht bei IB auch noch ähnlich gesehen hat, aber ja sonst im Schweizer Fußball lang nicht mehr. Also ich bin am Überlegen und habe mich gefragt, haben die FC Basel Teams, die erfolgreichen, haben die mit den verschiedenen Trainern, die sie hatten, hat da jedes Team eine derart klare Spielphilosophie, wie es jetzt St. Gallen hat? Oder ist es letzte Tochter der FCZ mit dem Lucien Favre, der zum letzten Mal so konkret eine Idee von Fußball verfolgt hat? Aber da seid ja ihr als Experte ja, tauglich mir dann gute Antwort zu geben.
Ich würde sagen, der FCB hat mehrere gehabt. Also es kommt darauf an, wie weit zurück in der glorreichen Historie, dass du willst gehen, oder? Also unter dem Christian Gross haben sie natürlich den weiten, hohe Ball und den zweiten Ball und den Druck gehabt. Da kann man ja schon auch als... Also zählt das bei dir schon als Spielphilosophie?
Ja, das ist ja, der Druck ist interessant. Also die Frage ist jetzt, und das werde ich nicht nächstes Jahr beantworten, aber tut sich der FC St. Gallen eine Art spielerische Identität zu, wie es früher zum Beispiel Ajax Amsterdam gemacht hat, wo der völlig unabhängig wird von den Protagonisten in der Vierung, wo völlig unabhängig wird auch vom Trainer, und das ist auch bei St. Gallen eine interessante Frage, ist es überhaupt möglich? Und wer wird der nächste Trainer, wo die spezifisch offensive Philosophie verfolgt? Das ist ja die Frage. Und beim FCB, klar, man hat gross mit Komandarakis und der Nächste und so. Aber die Frage ist, ob man als Club jetzt tatsächlich die Spielphilosophie derart kann verankern, dass es wie ein Teil von der DNA vom Club wird, völlig unabhängig von den Leuten, die da spielen, arbeiten.
Ich glaube, dann müsstest du ja wirklich eben eine Identität aufbauen, eine Club-Identität, und für das brauchst du dann, glaube ich, schon mehr als irgendwie sogar die Vertragsdauer, die sie jetzt im Vorstand haben. Und ich glaube, wenn du jetzt einen kompletten Wechsel hättest, dann wird sich das nicht durchziehen. Es muss schon jemand immer da sein, der sagt, das ist unsere Identität. Wir suchen einen Trainer, der diesen Fußball spielen lässt. Das ist ja das Überraschende eigentlich in der Super League, dass immer noch häufig Trainer kommen, die zum Teil gar nicht zu dem passen, was man eigentlich vorher geschaut hat. Und man dann wieder irgendwie muss umstellen. Also muss schon irgendwie jemand da sein. Du kannst das ja nicht einfach in... Bei Ajax gehen dir auch wahrscheinlich die Leute auf Barrikaden, wenn du anders shootest, oder? Und dann hast du irgendwelche Altgranden, wo dir in den Medien die ganze Zeit sagen, dass das der falsche Fußball ist, wo du shootest, und dann muss man wieder auf das zurückkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schweizer Club innerhalb von so wenigen Jahren schafft.
Sorry, wenn ich jetzt gerade nochmal verrede, aber die Frage ist doch, also gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass der FC St. Gallen oder jede Person, die da irgendetwas zu sagen hat, in Corpore wird zurücktreten. Aber irgendwann ganz aus natürlichen Gründen stellt sich natürlich die Trainerfrage als erstes wahrscheinlich. Und dann müssen wir ja sagen, hey, wir haben offensiven Fußball gespielt jetzt 4 Jahre und das wollen wir als Leitidee weiterführen. Und dann wird ja die Trainerauswahl massiv eingeschränkt, weil man sagt, hey, wir haben eine Philosophie im Club, wir haben eine klare Idee, wir wollen spielen und nicht suchen wir spezifisch für das den Trainer. Und das ist ja das Paradox FC Sion, wieso das nie erfolgreich ist, weil da permanent Leute kommen, die dem Club versuchen, die Spielphilosophie überzustülpen. Und eigentlich müssen sie umgekehrt sein. Und das macht jetzt der FC St. Gallen. Und die Frage ist halt einfach, ja, wie nachhaltig ist es und wie sehr ist es mit anderem Personal realisierbar?
Ja, so ein Riesenhexer ist das ja nicht. Also weißt, jeder Club, wo dann mal einen neuen Trainer sucht, sollte ja eigentlich dann sein Profil haben, was der für einen Fußball spielen lassen. Und ich glaube, das Schwierigere ist mehr, je nachdem halt eben nachher dem Druckstand zu halten. Also es ist ja bei uns auch diskutiert worden, wo die Resultate nicht extrem gestimmt haben. Bei St. Gallen hat es schnell geheißen, hat er überhaupt nicht den richtigen Spieler für den Fußball. Und dann kommt ein bisschen der Druck von außen, wo sich dann eben nachher zeigt, ob dann die Vereinsführung wirklich an den Weg glaubt oder nicht. Und dann, wenn es, wie der Samuel vorher gesagt hat, wenn es darum geht, dass der ganze Club die Philosophie machen will, und dann wirst du wahrscheinlich das dann auch im Nachwuchs erstens reinbringen, und dann kannst du nicht anhand von ein paar Resultaten dann wieder oben alles auf den Kopf stellen. Und dann das, was du unten dann nachher nachziehst, gilt dann nachher gar nicht mehr für die erste Mannschaft. Ich glaube, schwierig ist da halt einfach eben dem Druckstand zu halten und einfach dann auch, wenn man wirklich an den Weg glaubt, dann halt auch gehen, wenn dann eine Zeit lang vielleicht die Resultate nicht stimmen.
Jetzt schwarz mal überdreht. Ja, Samuel?
Darf ich gleich noch etwas ergänzen? Es ist ein Paradox. Im Schweizer Fußball, man kann sich so klein darauf verlassen, wenn man einer von diesen Mittelfeldclubs ist, dass sich Erfolg und Misserfolg eine Art wie abwechselt. Man hat das in den letzten Jahren mit dem FC Sion gesehen, wo tendenziell eher schlecht war. Man hat es mit Lugano gesehen, wo tendenziell eher gut war. Man hat es mit Luzern gesehen. Man hat es mit anderen Clubs noch gesehen, dass sich das wie so eine Art in einem Zyklus, man ist mal gut, man ist mal weniger gut. Und wenn das schon so gottgegeben ist, dass man halt einfach als Schweizer Mittelfeldclub, wo regelmäßig Spieler verliert, wo strukturell nicht wahnsinnig toll aufgestellt ist, wo vielleicht in der Führung noch Mängel hat, wenn sich Erfolg und Misserfolg in einem gewissen Rahmen immer wieder abwechseln, dann kann man es doch mit einer Philosophie machen. Es kommt ja schlussendlich das Gleiche raus. Es ist wie so, für das ist ja das Beispiel St. Gallen auch sehr ein gutes. Man hat gute Zeiten, man hat weniger gute Zeiten, man hat wieder gute Zeiten, aber alles in allem ist es einfach sehr unterhaltsam und das geht es doch schlussendlich.
Ja, was man aber schon noch bei St. Gallen muss sagen, sie haben im Winter schon zünftig nachgerüstet, oder? Also nur eine Philosophie allein scheint dann eben doch nicht zu langen.
Klar, ja.
Oder, und es ist schon noch, also sie haben, ich bin gerade am Zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler geholt. Und immerhin 3 von denen sind jetzt auch gegen Zürich einfach gut bis sehr gut gewesen und haben das Spiel mitgebracht. Oder? Über den Jordi Quintilio haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet. Haben nicht alle Journey-Kollegen haben ihn so super gefunden jetzt gegen den FCZ. Ich habe einfach gefunden, mit ihm spielt zum Beispiel der Ruiz ein Glas besser, weil er, und man ist auch nicht sicherer quasi in seinen Aktionen. Du hast den Julian von Moos, der endlich einmal zeigt, warum das der FC Basel mal 1,5 Millionen für ihn zahlt hat, aus dem GC-Nachwuchs. Und du hast mit dem Matej Magliza einen Spieler geholt in die Innenverteidigung, den du vorher so nicht gehabt hast. Das ist ich habe also ihn zum ersten Mal live im Stadion gesehen. Das ist ja eine unglaubliche Wucht, die da schon nur ausstrahlt. Ich sehe, wenn der dort steht, wo sie ihm sind, gratulieren nach seinem 1-0, haben alle St. Galler ausgesehen wie kleine Schulbuben. Also ich glaube, 1,98 groß, 1,98, aber auch irgendwie etwa einen Meter breit. Und ist jetzt kein Fußballgott, aber offensichtlich auch ein Spieler, der dieser Mannschaft irgendwie gefehlt hat. Und jetzt ist der Thomas wieder zurück nach langen technischen Problemen und ich hoffe, er kann mitschwätzen, weil es geht schließlich um seinen Lieblingsclub, der FC St. Gallen.
Jetzt ist auch das noch mein Lieblingsclub. Jetzt habe ich gemerkt, ja. FCZ, aber nein, ist gut. Nein, ich habe es sicher schon mal gesagt an dieser Stelle, der Ursprung ist eine Philosophie, die man verfolgt. Also im Verwaltungsrat hat man vorgegeben, was für einen Fußball das man will spielen. Aufgrund von dem hat man den Alain Sutter als Sportchef geholt und Alain Sutter hat aufgrund von der Vorgabe aus dem Verwaltungsrat den Peter Zeidler als Trainer vorgeschlagen. Und das ist die Linie und das ist ein anderer Weg als der FC Basel während seinem Meisterjahr gegangen ist, wo man einfach immer den Trainer ausgewechselt hat und geschaut hat, was man jetzt dann gerade mal spielen kann oder was der will spielen lassen. Und in St. Gallen gibt der Verein vor, was man will. Und das ist ja, das Wort ist gefallen vorher schon, es geht extrem auch um Unterhaltung. Man will, dass die Leute Freude haben, wenn sie ins Stadion gehen und sie sollen auch Freude haben, wenn das Stadion wieder verlöhnt. Und das siehst du ja, die Euphorie spürst du ja, wenn da 15'000 im Stadion sind. Das ist einfach ganz ein anderer Fußball. Und ob du zum Schluss Vierten oder Fünften wirst, das spielt jetzt in St. Gallen nicht so eine wahnsinnige Rolle. Hauptsache steigst du nicht ab.
Ich glaube, der FCB war die einzige Mannschaft gewesen, oder der einzige Club in der Schweiz, wo. Nein, Sion hat das auch probiert. Sion hat auch mal probiert, eine Mannschaft fürs internationale Geschäft zusammenzustellen. Und ist dann, glaube ich, abgestiegen, oder?
Ja, Konkurs gegangen sogar.
Ja, Konkurs gegangen.
97.
Genau.
Gut, jetzt haben sie natürlich aber auch keine grosse Löhnzahl, muss ich sagen. Jetzt haben sie nur 40'000, 50'000 der Spieler im Monat zahlt. Wie so eine Grasse oder ich weiß nicht wem. Muss man immer,
von Wolf.
Muss man also schon immer noch die Realitäten sehen, oder?
Nein, aber ich meine nur mal, du sagst, man hat einfach Trainer geholt in Basel und die haben immer ein bisschen anders geschaut. Das stimmt das natürlich nicht. Man hat nicht immer alles auf den Kopf geworfen. Aber wir sind ja beim Lobgesang vom FC St. Gallen gewesen und ich muss sagen, wirklich, also wie die Mannschaft in diesem Jahr auftritt, das ist, also wenn ihr mal irgendwie in der Nähe von einem Stadion sind, wo St. Gallen schüttet, dann wissen gar nicht, was machen. Ich würde es schauen. Ist wirklich cool. Und gleichzeitig muss man auch sagen, der FCZ hat nicht seinen besten Tag gehabt, aber hat trotzdem jetzt nicht so geshootet, dass man jetzt irgendwie mit wackeligen Knien muss auf Bern gehen. Das ist immer noch eine Mannschaft, wo eigentlich immer kein Goal schießt. Jetzt haben sie halt einmal ist halt aberkannt worden. Ich habe noch, weil ich St. Gallen immer wieder mal kritisiert habe wegen ihren Standards, habe ich ein bisschen Freude gehabt am 1-0. Und ich reg mich immer auf im Schweizer Fernsehen, die Schnitt, wenn du die entscheidende Phase bei Eckball einfach nicht mitbekommst, hör doch mal auf mit dem. man sieht den 16er und dann schaust und dann zeigen sie immer irgendwie, da der Eckball schießt von ganz nach, oder? Weil man muss ja beim Schnitt, ich weiss, muss man, wenn man eine Weitwinkelaufnahme hat oder viele Leute drauf hat, dann muss man jemanden von ganz nach zeigen und dann rennen die im Strafraum umeinander, das ist die entscheidende Phase und dann fliegt der Ball in die Mitte und dann heisst es, ja, der Aliti steht halt nicht beim Maglitza. Und dabei passiert genau das Entscheidende in dem Moment, wo man irgendwie den Ruiz sieht, zwei Hände in die Luft heben. Der Görtler stellt sich nämlich Aliti in den Weg und wo der Ball fliegt, hat er halt 3 Meter Abstand und darum kommt der Maglitza so frei zum Kopfball. Und das war eindeutig eine studierte Variante gewesen. Und St. Gallen scheint jetzt also auch billige Standards-Goals zu nehmen. So, das ist auch etwas Neues. Ja, wenn wir noch etwas zum FCZ sagen, sonst... Thomas, du als Liebhaber.
Als Hooligan? Oder was bin ich, Ultra oder Hooligan? Was hat er? Ja, ist ja egal. Ja, ich bleibe dabei. Zürich wird Meister und Zürich muss Meister werden. Und so eine Niederlage, das kann ja eben nochmal, das kann ja passieren, ist jetzt passiert. Und ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie wegen dem jetzt schon den Kopf verlieren. Und selbst wenn sie am Samstag in Bern verlieren, haben sie immer noch 9 Punkte Vorsprung. Aber IB ist ja, gell du Fabian, das hast du gestern in Lausanne aus nächster Nähe gesehen, IB ist ja nicht in dieser Verfassung, dass man Angst haben muss.
Also eben zuerst mal ist nur schon, sollten sie jetzt tatsächlich gegen IB verlieren, ist es dann bei weitem noch nicht gesagt, dass es nachher die 9 Punkte sind, weil Basel ja dann hinten dran auch noch, zuerst muss gewinnen. Das ist ja wirklich, abgesehen davon, von dem Lauf, den der FCZ jetzt gehabt hat und wirklich so weiter wird haben, gehört es dann dazu, dass die hinten einfach wirklich grausam viele Punkte und immer wieder können Punkte liegen lassen. Jetzt war das IB beim Tabellenletzten Lausanne. Also es ist darum, sie können ja gar nicht nervös werden. Man gibt ihnen gar keine Chance, zum nervös werden, weil die hinten dran einfach nicht liefern.
Das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber also, es sind so viele Runden spezifisch für FCZ gelaufen. Und jetzt könnte man sagen, oh, jetzt ist mal die Niederlage da und es hat dann wieder wenig Konsequenzen, weil halt IB beim letzten nicht über ein Pünktchen rauskommt. Und es ist schon alles zusammen einigermaßen frustrierend, dass man jetzt einfach irgendwie wieder keinen wenigstens einigermaßen spannenden Meisterschaftskampf hat. Und ja, was haben wir jetzt? Es ist Anfang Schmerz. Ja, es geht noch lang. Also wie der Podcast-Seite wahrscheinlich auch noch lang geht.
es ist ja noch lustig, auf dem Weg zu dem Stadion da auf Lausanne, oder zu Lausanne im Bus innen, ist natürlich schon Horde IB-Fans gewesen, wo sich wahrscheinlich etwa noch 2/3 im Stadion ausgemacht haben, aber im Bus innen haben sie dann schon angefangen zu rechnen, weil jetzt der FCZ verloren hat. Jetzt noch, heute Nachmittag sind es dann noch 12 Punkte und dann in einer Woche ist eine Direktbegegnung, da sind es noch 9 und dann muss der FCZ dann übrigens auch auf Basel und dann haben wir nochmal eine Direktbegegnung. Und das sind all die Rechnereien, über das dann der FCZ gleich nervös wird und dann spielst du gegen Lausanne und machst das 2-2. Die ganzen Rechnereien sind eigentlich schon, bevor das die Woche fertig ist, sind dann eigentlich schon wieder vorbei.
Und IB ist ja mit dem Matteo Vanetta an der Seitenlinie zum ersten Mal angetreten und alles ist ganz anders gelaufen als sonst, oder? Man hat viel geschossen und in der Nachspielzeit hat man 2 Punkte abgegeben.
Es ist noch lustig, ich habe ganz am Anfang habe ich gedacht, sie spielen einfach wirklich ein bisschen anders als jetzt zumindest mal seit dem Jahreswechsel. Aber das ist dann nach dem aberkannten Goal am ersten vom Sibacho, ist dann das eigentlich dann schon wieder vorbei gewesen. Und dann ist wirklich eigentlich so ein bisschen alles wie immer jetzt in der Rückrunde gewesen. Man hat vielleicht ein bisschen dominanter, aber das darf man, glaube ich, in Lausanne ein bisschen erwarten, ein Stück weit. Und dann nachher aber auch nicht viel Chance rausgespielt. Der Wagner hat jetzt gesagt, in den beiden 16 oder also zwischen den beiden 16er gut und nachher nicht mehr. Und das war ungefähr eigentlich noch so gewesen. Und dann ja, dann geht man dann gleich noch in Führung, auch nicht einmal hochgradig zwingend, obwohl kurz vor dem Goal haben sie schon 2-3 gute Chancen gehabt, fast die einzigen dann. Und dann nachher der Freistoß ist ja dann auch nicht so, dass der du, Florian, mit den Expected Goals, die du noch gerne hast, ist jetzt auch nicht bei Goalchance von 150%, ja, 150% gewesen dort, vor allem, dass die Mauer noch ein bisschen auseinander geht. Und dann ja, ist dann einfach in der Nachspielzeit wieder 2 Punkte weg.
Also die Muren ist sehr schön gewesen. Sie haben extra einen hinter dran gelegt, darum haben alle, die in der Mauer gestanden sind, ist ja gut, dort liegt ja einer, können wir mal weg. Ich gehe schon mal bis auf die Seite. Ich weiß auch nicht, in Richtung Dusche oder...
Das Gute ist, dass es so ausgesehen hat, als wäre die Mauer generell schon, sagen wir, recht optimistisch gestellt worden. Dass, ich glaube, der Garcia wollte wirklich an der Mauer vorbeischieben, weil die sehr knapp berechnet war. Und vielleicht hat das der Mauer gemerkt und gesagt, scheiße, ich muss noch ein bisschen weiter nach Hause kommen. wir stehen ein bisschen weit an und dann ist es halt zwischendurch. Aber es ist schon, kurz vorher, könnte es ja fast noch das 2-1 kassieren. Ich glaube, es hat dann gleich auch schon ein Match gegeben, wo der dann reingegangen wäre. Nach einer schönen Kombination, nach der zweiten Goalchance eigentlich von Lausanne im ganzen Spiel. Ja, und dann nachher kommt halt wieder die 90.
Wir haben uns an dieser Stelle auch schon überhalten über den Interimscoach, wo Luzern hatte, der Sandro Kieffer, was er da für Mundfantasien verbreitet hat, wie gut das sie sagen. Und jetzt lese ich da vom Vanetta, der gestern nach dem Match gesagt hat, er sei überhaupt nicht enttäuscht, sie haben Fußball gespielt und die Freude kam zurück. Deshalb ist das Resultat das kleinste Problem, der Weg stimmt. Ich meine, es dünkt mich schon eine sehr, sehr fantasievolle Analyse von dem Match. Der Weg stimmt nach einem 2-2 in Lausanne. Ja.
Ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo, dass irgendwie der Videomensch von Lausanne Sport ganz aufgeregt irgendwie daheim angerufen hat, vielleicht mit Mami, und gesagt hat, wir haben 2 Goal geschossen in einem Match.
Ich habe gemeint, das ist, ich bin nicht sicher, es war ein Fotograf.
Oder ein Fotograf.
Ja, das habe ich geschrieben gehabt, ja, weil der ist vis-à-vis von mir gesessen und hat irgendwie telefoniert. Lustigerweise sogar nicht auf Spanisch. Und dann hat er gesagt, ja, eben, ich habe irgendwie ein gutes Foto für dich. Wir haben zwei Goal geschossen heute. Und nachher bin ich auch nachschauen, und es ist wirklich schon ein Moment her, wo Lausanne das letzte Mal 2 Goal geschossen hat. Ja, darum, der hat wirklich eigentlich fast wie ein kleines Kind getönt. Das war eigentlich noch herzig gewesen, dass der so überrascht war.
Und man muss ja schon noch sagen, vielleicht hier ergänzend und abschließend, dass IB natürlich auch eben unter meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung ein Stück weit gelitten hat. Also irgendwann müssen sogar Lausanne-Sport mal wieder einen Punkt holen.
IB hat unter deiner Wahrscheinlichkeitsrechnung gelitten. Sie sind unter deiner Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammengebrochen, wahrscheinlich, oder?
Genau, also irgendwann findet ja, wie geht das mit dem Hühn und dem...
Ja, findet auch ein Blindskornhuhn oder so.
Ja, irgendwie so, ja.
Blindskornhuhn ist gut, ja.
Ja, aber Zeki Amdouni, muss ich schon sagen... ich nehme an, der shootet nächste Saison nicht mehr bei Lausanne.
Nein, wahrscheinlich nicht. Also das erste Goal macht er ja auch wirklich. Cesiger sieht ein bisschen alt aus, aber man muss ja wirklich dann eigentlich sagen, es ist vor allem einfach jetzt da, kann man auch mal sagen, dass der Gegenspieler, der Amdouni jetzt einfach wirklich sensationell macht, wenn nicht im ersten Kontakt, der Ball ist praktisch zu weit. Und ich glaube, der Cesiger hat das rechnet fast mit dem, dass er jetzt mit einem Kontakt sicher nicht kann, den Richtungswechsel zu machen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht gewesen. Ja, da kann man sich fast vorstellen, dass der Challenge League spielt nächste Saison.
Und dann müssen wir einfach noch ein bisschen Regelkund machen, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, wie die Regel ist. Also letztes Jahr war die Regel ganz klar so gewesen, dass wenn der Ball an den Körper geht und die Hand ist, egal wo sie ist, klar sieht es nicht gut aus, aber wie der Dani sagt, ich glaube, dass der Ball zuerst an den Körper geht, ist die Hand nachher eigentlich nicht mehr entscheidend, wo sie ist. Wenn direkt an die Hand geht, müssen wir nicht diskutieren, aber sie geht nicht direkt an die Hand, geht an den Körper, an die Hand. Und das war letztes Jahr die Regel ganz klar so gewesen. Wenn sie es geändert haben, weiss ich es nicht, die auf diese Saison. Müssen wir vielleicht mal nachfragen.
Nein, sie hat sich nicht geändert. Aber dann, also ich bin ja, ziemlich sicher, dass
es nicht geändert. Da gibt keine Diskussion, das ist die Regel ganz klar, wie sie ist. Und dann ist es meiner Meinung nach ein Fehlentscheid.
Fabian Lustenberger, von Beruf Innenverteidiger bei einem Profifußballclub, weiss nicht genau, ob sich die Regeln geändert haben oder nicht. Wird dann auf Bruno bestätigt, dass sie sich nicht geändert haben?
Ja, das war eine rhetorische Frage.
Ja.
Das war eine zynische, rhetorische Fragestellung.
Ich bin mir einfach nicht sicher, weil er hat, also vielleicht schon, aber dann nachher hat er uns dann gesagt, er müsse sagen, er sei beim Schiedsrichterbriefing Anfang Saison sei er nicht dabei gewesen. Das hat er noch betont.
Ja, also sonst für alle Fußballprofis und solche, die es werden wollen, es gibt eine Webseite, die heisst theifab.com und das wäre die von den internationalen Regelhüter. Und da findet man wirklich unter Changes findet man Regelveränderungen, zum Beispiel auf die Saison hin, dass es die Regeln halt nicht mehr gibt, wo der Fabian Lustenberger meint, dass es sie gegeben hat. Und der Dani Gigax hat es auch gemeint. Und zwar ist es nicht mehr so, wenn einem der Ball von einem Körperteil an die Hand gumpt, ist es nicht automatisch keine Hand, sondern es kommt dann immer noch darauf an, wie man die Hand hat. Und wenn man sie so wieder oben hat, wie der Ulysses Garcia, dann muss man damit rechnen, dass es eine Penalty gibt und genau so steht es in der Regel.
Wobei der Gigax ja noch angeführt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, also noch quasi plädiert hat, sei wie eine natürliche Armhaltung von Garcia. So viel zu dem Thema.
Ja, also man muss schon sagen, wenn man diese Bewegung macht, ist die Armhaltung jetzt, also ist nicht komplett unnatürlich, dass der Arm so durchschwingt. Was ich aber schon noch faszinierend finde, eigentlich bei vielen, sagen wir, ein bisschen höheren Liga als Super League, das ist ja, glaube ich, schon irgendwie ab Belgien aufwärts, irgendwie so, die Aussenverteidiger oder die Verteidiger im Strafraum haben die einfach, wenn sie in so einen Zweikampf gehen, haben sie sehr unnatürlich die Hand einfach hinter dem Rücken verschränkt und gehen dann so in den Zweikampf, damit das eben nicht passiert. Und das sehen wir in der Schweiz eigentlich praktisch nie. Das finde ich noch spektakulär, weil genau so würden sich eben die Armschwünge
verhindern. Ich muss die leider unterbrechen, Fabian. Ich finde es einen absoluten völliger Blödsinn, was sich da für eine Mode eingebürgert hat, dass man, ich kann jetzt Pinguine nicht beleidigen, aber dass man so wie ein Pinguin dort ansteht, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Muss man mal schauen, das Goal, das Cristiano Ronaldo gegen Tottenham macht, an dem Wochenende. Der Weitschuss. Das ist der Dai, ja. 5 Meter von ihm entfernt, weit außerhalb vom Strafraum, und hat schon 10 Minuten vorher hat er den Arm hinter dem Rücken verschränkt, damit es ja keine Hände geben kann. Er hätte gescheiter studiert, wie kann ich in den Zweikampf hineingehen. Also das sind die so, also das muss ich sagen, das würde ich meinen Spielern verbieten, die Körperhaltung, das sagt er.
Also ich bin jetzt nicht sicher, ob das Hände hinter dem Rücken verschränken komplett ausschließt, dass er könnte sich Gedanken machen, wenn er in den Zweikampf jetzt sonst gehen kann. Und eben, also ich meine, die Alternative ist das, was dann halt nachher einfach passiert. Der Arm ist dann halt nachher dann draussen. Und wenn es blöd läuft, wie jetzt da, dann prallt er halt nachher an die Hand. Und dann ist es in dem Fall gemäß Regelbuch einfach Penalty.
Ja, aber also ich finde, man sieht das in der Schweiz ebenfalls regelmäßig. Die Mandli, die irgendwie die Hände hinter dem Rücken haben, und es wirkt dann eine Bewegung, so wie für jeden in der Schule beim Sackküpfen. Also es ist so wie völlig unnatürlich. Und ich glaube jetzt, die Chance, dass man in einem Zweikampf Ball an die Hand bekommt, ist der wie kleiner, anstatt dass man in der völlig kruden, unnatürlichen Körperhaltung den Zweikampf einfach verliert, wo der auch zu einem Goal führen kann. Es ist echt, alle Jahre wieder gebe ich dem Thomas recht, und das ist tatsächlich irgendeine Pseudomode.
Ich mache ein Kreuz an die Decke, Samuel.
Bitte.
Danke.
Das hat mein Vater gemacht, wo meine Schwester einmal die Katzenkistchen gemacht hat, ohne dass er sie hat müssen dazu verknurren musste. Er hat gesagt, wenn das mal passiert, mache ich ein Kreuz an der Decke. Und seitdem haben wir ein Kreuz an der Decke gehabt in der Küche. Silbrig oder goldig ist es, glaube ich. Ich bin nur fasziniert, erstens, wie im Ball in den Sack gehüpft wird, also mit der Hand hinter dem Rücken. Das klingt wie extrem
schwer. Nein,
erschwert.
Aber mit der Hand, die ich sprüchen kann, weil ich einen Sack muss haben. Das ist ja wie...
Und,
also sorry, aber Kollege, das ist nicht so schwierig.
Und zweitens, glaube ich nicht, dass Pinguin ihre Arme hinter dem Rücken können verschränken können, aber...
Es ist einfach Pinguinstellung, oder?
Ja, genau. IB, ja, noch der Christian Fasnacht verletzt, aber das bekommen sie jetzt auch nicht mehr weg, oder? Die Verletzungsmisere, die geht jetzt einfach durch bis nächste Saison. Die haben auch immer noch nicht herausgefunden, was es liegt, Fabian, in Bern.
Nein, wir fragen regelmäßig nach, und sie sind das selber regelmäßig dran, das am Auswerten. Eine Zeit lang sind es einfach die Schläge von den Gegnern, und dann irgendwann sind es die Schläge von den Gegnern und von den eigenen im Training. Und dann irgendwann sind es die Schläge von den Gegnern, von den eigenen und dann noch andere Sachen. Und ich glaube, das ist, also wir haben lustigerweise ein paar Tage, bevor der Wagner entlassen wurde, haben wir ein Interview mit dem Wagner gemacht, also mit ihm geredet gehabt. Und er hat gesagt, jetzt geht es daran, den Staff da wirklich, sagen wir da ich weiß nicht, eine Studie, Auswertung, wie immer zu machen. Und nein, also man hat jetzt noch probiert, den Fasnacht zu schonen die ganze Woche, offenbar hat er separat trainiert. Und dann im Abschlusstraining mit dem Team und dann 6 im Abschlusstraining. Und dann hat einfach passiert. Und jetzt weiß man noch nicht genau, wie lange das wird ausfallen. Aber ja, eigentlich das Gleiche, wenn man jetzt Lausanne gesehen hat, dann nachher mit dem Resultat, ist es dann mit den Verletzungen, dass einfach, man weiß nicht genau, wann dass da wieder irgendetwas passiert oder wann das aufhört, das Ganze. Das ist irgendwie scheinbar nicht so absehbar.
Und jetzt auf das FCZ-Spiel hier. Also ich meine, Trainerwechsel hat man vollzogen. Der erste Match ist grausam in die Hose gegangen. Wie ist denn so die Stimmung in Bern? Ist es irgendwie, nimmt man das einfach hin, fatalistisch? Hat man immer noch das Gefühl, man ist eigentlich, wäre man das beste Team von der Liga? Man merkt einfach im Moment gerade niemand. Oder,
Ja, lustigerweise hat dann eben noch in der Pressekonferenz der Casanova eigentlich immer wieder davon vom besten Team von der Schweiz geredet und dass sie die Stärksten sagen, was sie jetzt gehabt haben und überhaupt. Und,
hat ich auch gemacht, nach einem 2-2 als Letzte. Ja, ja.
War nicht, dann eigentlich noch fast ein bisschen verlegen, gelächelt nebendran. Aber es ist natürlich schon grausam angefressen gewesen, wie wir beim Lustenberger gehört haben, aber eigentlich, also Mischung von Resultat und eben dem VAR. Es scheint mir schon nicht komplett egal zu sein und zu sagen, ja, du, schau, jetzt ist die Saison halt gelaufen, jetzt schauen wir dann weiter. Es regt schon grausam auf. Ob sie die Besten sind, das sagt dann nachher können wir es dann nachher schon immer sagen. Also das immerhin, dann, was ja auch ein seltsam wäre in der Konstellation jetzt, aber da sagen sie, ja, sie sagen halt die gute alte Floskel, auf sich schauen, besser werden und fertig. Also viel mehr können
sie. Ja, ich meine, sie müssen dann langsam mal noch hinterher schauen. Das wäre auch noch ein harter IB. Ich meine, du gehst noch schon 3 Punkte weg.
Jetzt sind es noch 3 Punkte, ja, sonst das, wo wir so geschrieben haben am Samstag, um was es jetzt eigentlich noch geht für IB, weil sagen wir, Platz 2 und 3 gemäß Europa Cup ist eigentlich kein Unterschied, steigst du in der gleichen Runde von der Conference League. Preisgeld ist, glaube ich, irgendwie um die 160'000 Franken Unterschied. Also da hat für den dritten Platz ist nachher alleine das Unentschieden in Manchester, haben sie mehr als doppelt so viel Geld bekommen, als jetzt als Preisgeld, sagen wir, für den dritten Platz bekommen. Und ja, dass es eben wirklich noch das ist, dass du eigentlich mehr jetzt musst hinterher schauen, nach dem Resultat jetzt sowieso, dass aufpassen, dass du überhaupt noch Dritter wirst. Was abgesehen vom Ganzen wahrscheinlich auch für Basel dann gleich auch gilt. Also das einfach dann, Lugano ist schon da.
Also dann schauen wir doch mal auf Basel.
Ja, als ich reinkomme, bin ich schon recht nervös gewesen. Und dann ist der Ball so schön gekommen und dann habe ich einfach gedacht, ich muss da reinhauen. Und als ich da reingemacht habe, Emotionen pur, darf ein Goal machen, das erste hier in diesem Stadion. Für meinen Bubenverein war es ein riesiger Moment.
Der Liam Chipperfield, der Sohn von Scott Chipperfield, der 13 Titel gewonnen hat mit dem FC Basel. Ganz so weit ist der Liam noch nicht, aber er hat 1-0 geschossen gegen Servette. In einem Spiel, wo man muss sagen, der FCB ist dem FCB jetzt durchaus entgegengekommen, dass es eine frühe rote Karte gegeben hat gegen den Servette-Außenverteidiger nach einer halben Stunde. Ich finde eigentlich auch eine umstrittene rote Karte, auch eine, wo ich mich frage, warum das der VAR nicht eingreift, weil letzte Mal meinte ich, ist der Moussa Diallo eigentlich nicht gewesen. Aber können wir vielleicht auch noch darüber reden. Und nachher ist es ein wahnsinnig zähes Match und am Schluss gewinnt den Basel 2-0 und Servette schaut jetzt 9 fertig und verabschiedet sich endgültig von allen europäischen Ambitionen. Und Basel ist Zweiter.
Ja, wobei aber das auch noch wirklich ein Husarenstück ist, wenn man in dieser Konstellation, in der IB-Verfassung jetzt plötzlich wieder Zweiter ist.
Nein, ich habe nicht wahnsinnig viel gesehen von dem Match, weil mein Augenmerk auf Luzern GC gerichtet war. Also die Rokade ist für mich eine Kenne gegen Diallo. Und ich bin auch beim Klischee, ich bin vielleicht nicht mehr so darauf angekommen, ich bin beim Klischee seiner zweiten Verwarnung, weil er jetzt wirklich einfach eine halbe Hundertstelsekunde sparen kann und der andere auf dem Fuß tüpft, ob es gelb-rot ist, ja, wage jetzt zu bezweifeln. Allerdings könnte man auch besser verteidigen, als das Servette gemacht hat, ob man jetzt zu 10. ist oder zu 9. oder zu 11. Ich meine, wie der Gomnia den Böllen quer im Strafraum rumhaut, ist dann schon auch noch relativ, sehr hilfreich gewesen für Basel, sag's mal so.
Ja, sie sind müde gewesen. Also sie haben es eigentlich gut gemacht oder Basel hat es nicht so gut gemacht. Es hat sehr wenig Chancen gegeben für Basel mit 11 Spielern gegen 10. Aber vielleicht ist dann halt einfach der dauernde Basel-Ballbesitz hat dann vielleicht Servette irgendwann mal müde gemacht. So kann man es vielleicht sehen. Basel hat unter der Woche noch in Marseille geschootet und nur 1-2 verloren. Ein sehr gutes Resultat für das, wie das Spiel ausgesehen hat. Und bei beiden Spielen in Marseille und gegen Servette habe ich mir so die jungen Spieler angeschaut, die beim FCB hinter links und hinter rechts verteidigen. Und habe mich so gefragt, warum genau ist das jetzt die beste Mannschaft von der Schweiz individuell? Es ist alles noch wahnsinnig viel Stückwerk. Immer noch alles wahnsinnig viel Stückwerk. Viele technische Fehler. Viele von denen, ich weiß auch nicht, also entweder sind sie überfordert mit der Gesamtsituation oder sie sind halt einfach noch jung oder sie sind einfach nicht so gut. Wahnsinnig viel Fehlpass, wahnsinnig viel Stellungsfehler.
Wenn du noch lange weiterredest, Florian, schürst du eine riesen Vorfreude auf GC gegen Basel am Sonntag.
Genau, wir kommen jetzt nicht zu GC. Nein, ich weiß es nicht. Ich, Ich habe es gestern mit französischem Kommentar geschaut. Dort ist der Carlos Varela als Co-Kommentator. Und das ist ja so ein bisschen, wenn man mit welchem Kommentar gegen einen Deutschschweizer Club schaut, dann ist es ein bisschen wie Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien, oder? Also die Sympathien sind eindeutig verteilt und sie liegen nicht beim Deutschschweizer Club. Und der Varela hat über den FCB geflucht und wie schlecht das die sind und dass Servet viel besser ist und so. Aber hat er wirklich einen interessanten Satz gesagt. Der Varela hat irgendwie seinen 17. Fehlpass gespielt und dann hat er gesagt, ja, ich frage mich jetzt einfach bei diesem Spieler, nach welchem Profil ist er jetzt genau verpflichtet worden? Das habe ich noch spannende Aussage gefunden. Aber wir können den FCB, sonst FCB Lausanne, die schaut jetzt am Donnerstag nochmal gegen Marseille und lustigerweise, dort ist der beste Spieler mit der lustigsten Frisur, nämlich der Payet, gesperrt und vielleicht lenkt sie sogar zum Weiterkommen. Das ist eben auch bei dem FCB, es kann eben trotzdem noch irgendwie, man hat immer noch die Hoffnung, es kann trotzdem noch etwas Spezielles dabei rausschauen. Thomas, du hast noch etwas sagen?
Nein.
Okay, gut.
Ich bin erschöpft über den FC Basel für den Moment.
Gut. Und Samuel auch, oder? Samuel ist so weit hinten im Bildschirm, dass er...
Ja, es ist einfach alles, es wiederholt sich halt ein bisschen, das riesen Durcheinander auf diesem Platz. Haben wir jetzt auch schon alles gesehen und...
Gut, dann gehen wir doch zu GC.
Man hat schon gesagt, es können ein paar Spieler mit dem Druck nicht richtig umgehen. Gleich die erste Aktion, die die neue Story leitet. Ganz unbedrängt machen wir da Fehler und sind einfach fahrig und nervös. Und so ist es ganz schwer, bis wir ein Auswärtsspiel in Tritt zu fassen und ins Spiel zu kommen. Das ist natürlich eine Hypothek von der ersten Minute weg.
Der Georg Margreiter, der Innenverteidiger der Grasshoppers, wo plötzlich wieder im Abstiegskampf sind, etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich zur Winterpause nicht für möglich erachtet hat, weil die Mannschaft hat so gefestigt gewirkt am Ende von der Herbstrunde und hat guten Fußball gespielt und hat seine Punkte geholt und hat eigentlich so ein bisschen gegen Uffe geschielt, also Uffe so halt so in Rang, richtig Rang 5 geschielt und so. Und plötzlich geht dort gar nicht mehr, Thomas. Du hast ja darüber geschrieben in der Sonntagszeitung. Nimm uns doch ein bisschen mit in die Welt von Niederhasli. Was läuft denn dort oder was läuft nicht?
Ja, es ist halt, wir sind jetzt einfach mal so die Auswüchse von dieser Personalpolitik, dass du, wie du gesagt hast, im Herbst haben sie relativ gefestigt ausgesehen, haben ihre Punkte gemacht, sind auch die einzelnen Spiele sind manchmal ein bisschen fürs gelaufen. Das sagt auch der Giorgio Contini, das sagt jetzt... Vielleicht vereinfacht die Sicht von ihm, aber im Herbst war halt ein Schupfer für sie gewesen, heute sei ein Schupfer gegen sie, ein Entscheid vom Schiedsrichter im Herbst für sie, jetzt gegen sie. Aber was sicher Problematik ist, ist halt, dass sie das Gefühl haben im Winter, sie müssen jetzt wieder 6 neue Spieler holen. Aus China, aus Japan, aus Südkorea, aus Portugal und Frankreich. Ja, das sieht alles sehr unstrukturiert aus und bringt natürlich auch immer wieder Probleme mit sich, dass du dann wieder 6 Spieler hast, die du musst integrieren. Dann kommt Wolverhampton und zügelt den Totti Gomez ab, ob jetzt das ein grosser Verlust ist oder nicht, 7-mal dahingestellt. Dann kommt Wolverhampton und sagt, du Kawabe, wenn du schon mal da bist, um bei uns einen Vertrag unterschreiben, könntest du ja gerade mal noch 2 Wochen bleiben. Verpasst du das den Grossteil von der Vorbereitung in Zürich. Das sind alles so Sachen, wo sehr hemmend wirken. Dann gibt's eine Führung, die nicht spürbar ist. Der Präsident ist seit dem 19. Dezember in China, kommt irgendwann einmal wieder, niemand weiß, wann genau. Zwischen dem CEO, sogenannten Managing Director, und dem Sportchef ist nicht gerade unbedingt eitel Sonnenschein. Das dementiert zwar der CEO, aber das sagen so viele Leute, die in dem Verein direkt drin sind, dass es eben einfach nicht klappt zwischen denen zwei. Das wirkt sich alles aufs Klima, das wirkt sich aus auf die Mannschaft. Ja, das ist eine ganz schwierige Gemengelage und jetzt wirkt sich das aus in den Resultat halt. Und du hast von den letzten 10 Spielen noch 1 gewonnen, von den letzten 14 2 gewonnen. Ja, darum fährst du jetzt an Biberen.
Was ich noch interessant finde, wenn du die Transfers ansprichst, also man, man kann ja sagen, es hat im Winter eigentlich bei allen Clubs oder bei fast allen Clubs relativ viel Bewegung gegeben, außer beim FCZ. Und wir haben der FCZ eigentlich auch schon dafür gelobt, dass er da sozusagen die Mannschaft zusammengehalten hat und nicht irgendwie grosse Unruhe reingebracht hat in etwas, was funktioniert. Und mit uns, wenn man jetzt die Clubs anschaut in dieser Liga, hat es wie zwei Strategien in diesen Wintertransfers gehabt. Und die eine Strategie war, wir haben echt Probleme und wir müssen uns probieren, möglichst gezielt zu verbessern. Das war St. Gallen und das Luzern hat das auch probiert, oder? Wo ja doch immerhin eine Innenverteidigung mit dem Simani geholt hat, wo zu funktionieren scheint mit dem Trainer, wo mit dem Aboubakar, jetzt ist er zwar verletzt rausgegangen, aber immerhin, der hat schon 3 Goal geschossen, mit dem Mohamed Träger, wo sehr überraschende, wichtige Rolle spielt bei Luzern. Und St. Gallen haben wir vorbesprochen. Und das andere ist so, die Welt steht uns ja offen. Wir können ja ganz viele Spieler verpflichten, weil wir haben Verbindungen und da hat es noch einen 19-Jährigen und da gibt es noch einen 18-Jährigen Ganar und und das ist doch auch noch, und das ist schnell und das ist ein Chines und das wäre vielleicht auch noch gut, weil wir sind Club und so. Und das ist so ein bisschen Kategorie Basel und GC. Und ja, also, oder hat man irgendwie das Gefühl, dass da irgendein Plan dahinter war bei diesen Transfers?
Wo meinst du jetzt bei GC?
Bei GC, ja. Oder kann man die Kategorisierung so machen? Oder haben Luzern und St. Gallen einfach Schwein gehabt? Weil die haben ja dafür, man muss ja sagen, die haben ja beide im Sommer nicht die besten Transfers gemacht.
Nein, ja, wenn du natürlich jetzt St. Gallen anschaust, welche Spieler sind jetzt wichtig für den Aufschwung? Das sind alle Spieler, die die Liga kennt haben. Oder die meisten. Also der Gintia kennt die Liga. Der war sowieso in St. Gallen bis vor einem halben Jahr. Dann hast du den Thoma, der die Liga auch kennt. Du hast den Von Moos, der die Liga kennt. Ja, und bei
Jankewitz.
Jankewitz kennt die Liga. Kuntus ist aus Bern gekommen. Und wenn ich das bei GC anschaue, dann kennt er keinen einzigen. Kann wahrscheinlich super buchstabieren oder hat können buchstabieren bis zu dem Tag, an dem er gekommen ist. Oder? Und das ist der Unterschied. Man hat das Gefühl, wenn wir jetzt einen Chinesen haben, dann machen wir eine riesen Werbung in China, das fällt auf und dann können wir Merchandise verkaufen in China. Das sind die Fantasien, die sie haben bei GC. Die müssen völlig unerheblich sein, sondern du musst ja die Transfer müssen sportlich Sinn machen. Bei IB machen Sinn, bei Luzern haben sie jetzt auch Sinn gemacht, im Gegensatz zum Sommer, wie du gesagt hast, Florian. Und bei St. Gallen machen sie erst recht Sinn.
Also die grosse Frage ist doch, oder anders formuliert, es hat natürlich schon alles eine gewisse Zufälligkeit, was jetzt auf dem Transfermarkt passiert oder eben nicht passiert. Du kannst es wie St. Gallen machen und hast so ein kleines Gewehr, dass es nicht den Kollateralabschutz gibt, aber dass es wirklich funktioniert, dass das wie Quintilla die zweite Liebe funktioniert, das muss auch nicht gegeben sein. Beim FC Sion ist es so, dass man einen Premier League-Verteidiger geholt hat und einen Nationalspieler und es funktioniert auch nicht wahnsinnig gut. Also es gibt da schon so offene Stellen. Man hat ja bei GC jetzt durchaus jemanden holen können, der per Zufall eine Bombe war und alles war ein bisschen anders und jetzt ist das halt nicht der Fall und es ist passiert, dass halt einfach durch die Transfers wahrscheinlich innerhalb von dem Team sehr viel Verunsicherung passiert ist, weil es hat ja funktioniert, es war auch auf einem Weg und wird jetzt halt einfach eine Art wie durchgeschüttelt.
Wenn der Contini, der Trainer von Flickwerk, redet, dann sagt er das, glaube ich, alles.
Ja, aber das ist offensichtlich, das kann er ja nicht leugnen. Also,
ja, aber er ist ja ein Angestellter vom Verein und das ist ja nicht unbedingt gerade dann die beste Werbung für das, was ihm vorgesetzt wird.
Ja gut, aber GC hat ja der Giorgio Contini auch darum ausgewählt, weil er mit so doch speziellen Konstellationen weiss, umzugehen. Und der Giorgio Contini weiss ja, warum er angestellt worden ist und nimmt das wahrscheinlich als Teil vom Job, aber schicht dann nachher in dem quasi verlügnen und sagen, nein, es ist alles gut und wir müssen einfach mal weiterkämpfen oder das nächste Spiel nehmen, das wäre dann ihr.
Zu dieser Zufälligkeit habe ich das Gefühl, je nachdem mit ein bisschen guter Arbeit kann man wahrscheinlich die Zufälligkeit oder sagen wir immerhin mal das Risiko dann schon ein bisschen senken. Also es ist ja, wenn du jetzt einfach mal, eben, wie es vorher gesagt hat, Spieler aus China holst, zum Beispiel Merchandising verkaufen oder einfach mal eben sechs neue holst in ein Konstrukt, das eigentlich sogar für das, was ist, eigentlich gar nicht mal so schlecht funktioniert. Da muss man sich dort zum Beispiel auch fragen, was macht das mit den Spielern, die dort sind, wo ja eh viel irgendwie wahrscheinlich eigentlich darauf warten, um wieder weg zu sein. Und danach kommen aber neue, die wieder darauf warten, bald wieder weg zu sein. Und also ich glaube nicht, dass das besonders motivierend ist. Und wenn du nachher richtig Scout ist, gute Arbeit machst, dann natürlich kann es immer noch sein, dass ein Spieler jetzt mehr oder weniger einschlägt. Aber man kann die, also wenn das alles wirklich komplett zufällig wäre, dann wäre es auch cool, da könnte so ziemlich jeder eigentlich den Job machen.
Aber das ist es ja genau. Also wenn man sieht, wie viele Spieler das bei GC im Sommer verpflichtet worden sind und wie viele von GC relativ gut sind in der Vorrunde, dann müssen wir nicht das Gefühl haben, dass das alles super, super durchdacht war. Das hat natürlich eine gewisse Zufälligkeit. Und jetzt hat es halt auf der anderen Seite ausgeschlagen, was ja ein Stück weit wie erwartbar auch muss sein, auch für eine Clubführung. Und wir haben das schon mal in einem Podcast angesprochen. Ich glaube, die Frage ist weniger, ob GC jetzt noch irgendwie in Nähe kommt oder nicht. Ganz grundsätzlich geht es darum, was will die Clubführung von GC eigentlich? Und wie viel ist man bereit, einen Kauf zu nehmen für das Konzept, wo halt einfach sagt, wir holen mal einen Chinesen, wir holen mal einen Portugiesen, wir holen mal irgendjemanden und alles ist so ein bisschen wenig durchdacht und GC ist vor allem ein Farmteam für Wolverhampton. Und die Frage ist, wie viel das mit dem Konstrukt in Kauf nimmt. Das ist die entscheidende
Frage. Das ist eine gute Frage. Und vor allem stellt sich dann die nächste Frage, was ist da Clubführung? Wer ist wirklich die Führung von dem Verein? Und die hockt halt bei Ghost in China und das ist nicht der Sky Sun, der Präsident ist, sondern das ist sonst irgendjemand in dem Konglomerat von Sun, wo entscheidet. Also das ist einfach so meine Wahrnehmung und die wird auch von Leuten, die gut in den Verein hineinsehen, wird das deckt. Das ist das Problem. Also was wollen sie überhaupt mit dem Verein? Was sind sie wirklich bereit zu investieren? Und die Problematik ist, doch kaum funktioniert ein Spieler, wird der abzügelt. Dann geht der zu Wolverhampton oder ich weiß nicht wohin. Und dann kannst du wieder, wie geht's? Dann kannst du wieder von vorne anfangen.
Ja gut, aber das macht jeder Schweizer Club von vorne an, wenn ein Spieler bei ihm funktioniert, oder? Es ist, beim Samuel ist gerade das Licht abgegangen. Er muss zügeln. Der Samuel zügelt. Wir müssen ganz still sein. Der Samuel läuft jetzt live. Also die sehen es leider in dem Podcast, und wir sehen es, er läuft live, ich weiß nicht, durch den Gang vom Walliser Boot.
Sieht aus wie eine Industriehalle.
Ich kann gerade sagen, es ist wie eine Lagerhalle. Wie hast du das zuerst gesagt?
Wir haben ja gesagt, er ist ja im Riffenkeller vom Raclette Sur-Choix. Also wir lassen ihn mal laufen. Mal schauen, wo er landet. Jetzt ist gerade das Bild eingefroren. Das ist mega spannend. Ich habe es im Podcast Bilder zu beschreiben. Aber muss denn jetzt GC noch Schiss haben, dass sie absteigen, Thomas? Obwohl du es auch mal die Frage nicht in die Welle stellen. Stelle ich sie halt.
Also sie müssen sicher sehr, sehr achtsam sein. Also klar, der Contini letzte Woche noch versucht, ein bisschen dem Spiel in Luzern Bedeutung zu nehmen, indem er sagt, ja, wenn wir verlieren, dann haben wir immer noch 5 Punkte Vorsprung, wenn wir gewinnen, haben wir 11, klar, aber wir können dann immer noch 2-mal verlieren und dann sind es wieder nur noch 5. Ja, aber ich glaube, so wie die Art und Weise von dieser Niederlage also wie die Niederlage zustande gekommen ist, so muss ich sagen. Und wie wenig Leidenschaft ich da gespürt habe, wird das nächsten Sonntag ganz, ganz, ganz ein zentraler Match gegen Basel. Also der würde es jetzt gescheiter mal nicht verlieren. Weil mit jeder Niederlage, mit jeder Enttäuschung mehr, desto unruhiger wird das Ganze. Und dem Amir Abrashi, dem Captain, würde ich vielleicht noch den Rat mit auf den Weg geben, seine Energie vielleicht einmal für gute Leistungen einzusetzen und dann nachher zum grossen Ballen gegenüber irgendwelchen Luzerner Spielern oder Schiedsrichtern nach dem Match.
Also Abrashi finde ich schon recht lustig. Nein, mit der sehr offenen Kommunikation in diesen Intis jetzt in den letzten Wochen, mit diesen Sachen auf dem Platz, mit diesen roten Karten. Also ich habe das vielleicht nicht ganz richtig in Erinnerung, aber GC war immer vor allem der gut, wenn er nicht da war. Oder wenn er das falsch im Kopf
hat. Er war eben viel nicht da, weil er viel verletzt war. Oder dann wieder gesperrt. Und ich meine, wenn du seinen Ausbruch gesehen hast, wo er den Böhlen hat für einen Einwurf, und dann tut er so gut, wie wenn er den Einwurf hat, den Böhlen dem Luzerner, der am Boden liegt, anrühren. Ich meine, das sind einfach, das sind Sachen, die nicht gehen. Und dann das geht das Theater hinein. Ach, also ich meine, wenn ich, und ich muss ehrlich sagen, wenn ich, vielleicht kann man jetzt sagen, ist der Einzige, der sich mit dem GC identifiziert. Das ist der Einzige, wo es noch wichtig ist, was in der nächsten Saison ist mit GC. Aber es geht einfach, es geht nicht. Und ich würde jetzt da halt einfach dann einen Captain-Wechsel machen. Wird nicht passieren, ist klar, es hört nicht auf mich bei GC. Nein, aber ich würde einfach den Georg Margreiter zum Captain machen. Er ist es ja eigentlich auch.
Wieso ist er eigentlich so hässlich geworden, der Abrashi?
Ja, er hat irgendeine Fehde mit dem Kwasinan.
Genau, oder? Genau. Ja.
Aber für mich, jetzt, wenn ich die Bilder gesehen habe, auch wie angefragt, also das wo ich glaube, es ist auch der Kwasina, der dort am Boden liegt.
Genau.
Und man das Gefühl hat, jetzt bängelt er um den Ball am Kopf, irgendwie aus einem halben Meter Distanz. Und nachher macht er dann doch den Einwurf, und nachher, wenn er rausläuft, in dem Mann schafft es. Der hat jetzt nicht nur den Match verloren, sondern da habe ich das Gefühl, da schafft mehr, da geht es wirklich. Und da kannst du jetzt sagen, jo, Identifikation, egal, der soll lieber besser shooten, es würde mehr helfen. Aber ich habe das Gefühl, der merkt, irgendetwas ist mit dem Club, wo ich zurückgekommen bin, nicht so, wie ich mir das gewohnt bin. Und ich bin ein bisschen machtlos und ich stand auf dem Spielfeld mit 10 Spielern, die 10 verschiedene Sprachen schwätzen. Die meisten kann ich nicht. Und wir nehmen uns vor, wir gehen konzentriert ins Spiel und nach 10 Sekunden haben wir eine geile Karte und nach 2 Minuten haben wir ein eigenes Goal und nichts läuft und ich selber schaffe es auch nicht, oder? Er merkt ja selber auch, dass er nicht den Einfluss hat aufs Spiel, den er sollte haben. Und dann
aber vorher?
Ja, Entschuldigung.
Nein, also es ist ein guter Gedanke. Ich glaube, es geht noch nicht ganz in die richtige Richtung. Nein, wir müssen nur eine kleine Korrektur machen. Das Ding ist doch weniger auf den ganzen Club und die Situation bezogen, sondern auf ihn selber. Also er war ja bei GC der gut, wenn er einen sehr guten Stamm hatte. Damals war es, glaube ich, noch Bürki, Grichting, Salatic und so weiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ist er nach Freiburg gegangen, da hat er aber relativ wenig gespielt am Schluss mehr und kommt jetzt zurück und soll in der Mannschaft eine Leaderfunktion übernehmen, Identifikationsfigur sein und so weiter. Ich glaube, der kümmert sich nicht um irgendwas in dem Club, der ist mit sich selber beschäftigt und der ist jetzt in einer Rolle, wo der so viel Verantwortung muss übernehmen muss, wie es vielleicht seine fußballerische Begabung allein wenig zulässt.
Aber ich glaube, er spürt es auch, oder? Er spürt die Verantwortung auch sehr. Und das hat schon damit zu tun, dass es der Club ist, der halt im Nachwuchs war. Bei einem anderen Club könnte er sagen, ja gut, dann steige mal ab, gehe ich sonst noch mal nebenan.
Das spricht einen entscheidenden Punkt an, dass der Amir Abrashi bis zu dem heutigen Tag nie eine Leaderfigur war, nie die Figur hätte müssen sein. Weil, als er das erste Mal bei GC war, war er ein Junge. Eben, Bürki, Grichting, Velotic, Salatic, das waren die Chefs von der Mannschaft. In Freiburg war er nicht der Chef, in Basel war er verletzt. Und dann kommt er zurück zu GC und ist das erste Mal soll er der Chef sein. Und das ist sicher, der ist sicher überfordert mit dieser Rolle. Da bin ich ganz nah beim Samuel.
Ich glaube, wir sind uns gar nicht so uneinig. Nein, aber die Überforderung, die spürt er sicher und die spürt er aber sicher stärker, weil es halt sein Club ist. So, das ist so ein Witz. Lasst uns doch nochmal schnell eine Klasse runter schauen, weil was ich persönlich als neutraler Nordwestschweizer eigentlich noch ein cooles Playoff-Duell fände, wäre Winti gegen GC. Und das ist gar nicht so unmöglich. Am Freitag hat Winterthur gegen Aarau 4-2 gewonnen in einem tollen Challenge. Also für Challenge League tollen Match, oder? Thomas, du hast es wahrscheinlich nicht ganz gesehen, weil du bist dort gewesen, dann sieht man es ja nicht so richtig. Da spürt man es mehr.
Da spürt man es natürlich.
Wie Gefühl haben.
Nein, ist natürlich, jetzt ganz neutral gesagt, es ist ein richtig guter stimmungsvoller Fußballabend gewesen. Ich meine, 7600 Zuschauer in der Challenge League, da würde sich GC die Finger abschlecken, wenn sie mal so viel hätten. Was das Einzige, was betrüblich war, ist, dass die Bierwerfkultur in Winterthur, wo es gibt, wo sich eingebürgert hat, das ist als Spende. Nach einem Match rührt man den Becher auf den Platz, es sind immer 2 Franken Depot. Das wird dann eingesammelt und gespendet für irgendwelche für wohltätige Zwecke. Und jetzt hat man das Gefühl gehabt, wir müssen nach dem 3-2 der Euphorie schon Becher rühren. Und einer hat halt wirklich ärgerlicherweise, dummerweise, blöderweise den Linienrichter am Kopf getroffen. Das sind halt einfach, ja, das sind Bilder, die einfach nicht gut sind und wo dann können Schaden anrichten. Also ich meine, auch mit Winterthur, bei aller Euphorie, kann man sich ein bisschen zügeln. Ich wirf dem, der hat sicher nicht absichtlich gemacht, aber er rührt halt einfach und nimmt es in Kauf, dass er den Linienrichter trüpft. Das ist so der negative Punkt an dem Match. Man muss sagen, dass der Linienrichter und der Schiedsrichter souverän darauf reagiert haben, mehr daraus gemacht haben, als es vielleicht hätte können. Aber es ist nochmal alles in allem, wenn man jetzt das abzieht, ist das ein schöner, ein guter Fußballabend in der Challenge League.
In der Aargauer Zeitung heisst es aber, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als das 3-0 vorwärts werden.
Genau, darauf wollte ich jetzt gerade kommen.
Ja, im Lampot heisst es, sieht man es anders. Ich glaube, da spielt möglicherweise die Fansicht noch eine Rolle.
Ja, wobei, das Reglement ist eigentlich, also es ist jetzt die Frage, wenn dass man den Protest muss einlegen muss. Die Aarauer sagen ja, sie haben schon auf dem Feld mindestens 100 Mal Protest geschrauben. Ich meine, ihr Trainer steht da irgendwie 5 Minuten nach dem Goal noch irgendwie 7 Meter in der Platzhälfte inne und winkt ab. Und im Reglement innen steht, dass wenn ein Zuschauer, ein Spieler, ein Schiedsrichter oder ein Schiedsrichterassistent durch einen tätlichen Angriff aktionsunfähig macht oder mit einem Gegenstand oder Wurfgeschoss verletzt, dass das dann eigentlich zu einem 0-3 führt. Und es wäre eigentlich ein bisschen schade für die spannende Aufstiegschance. Weil dann wäre jetzt Winterthur nicht 2 Punkte hinter dran, sondern dann wäre der FC Aarau mit 50 Punkten vor dem FC Vaduz mit 44 und dann erst Winterthur mit 42 und Schaffhausen.
Aber Winterthur trotzdem, hat ja trotzdem noch alle Chancen auf Barrage.
Auf Barrage, genau. Ja, und mit dem Blick in die Challenge. Und der Raul Bobadilla hat endlich doch verschütten. Also irgendwie hat man dort das Visum gefunden und er steigt natürlich ein mit einem Fallrückzieher-Goal wie anders. Wo man, glaube ich, als Schiedsrichter auch könnte für das Spiel pfeifen, aber wenn der Ball drin ist und es so schön ist und es Challenge League ist und niemand sich aufregt, hat man es dann halt einfach gelten. Und damit sind wir am Schluss von dieser Stunde. Ich danke vielmals fürs Zuhören, ich danke fürs Mitschwätzen und wir kommen in einer Woche wieder, wenn wir wissen, ob der FCZ 11, 12, 14 oder wie viele Punkte halt auch immer voraus ist. Bis in einer Woche. Ciao zusammen. Wenn du meinst, es segelt los, jeder Mann ist in den Stolz.